Ja, wenn Dinge erstmal alt genug sind, dann haben sie so eine innewohnende Würde, von der jeder denkt, das ist etwas Besonderes. Es gibt eine ganze Reihe von literarischen Kunstwerken, die ursprünglich zu ihrer Zeit als trivial angesehen wurden und die dann späteren Jahrhunderten hochgelobt wurden und dann von allen Leuten als was ganz besonders kunstvoll Kostbares angesehen wurden. Shakespeare war zu seiner Zeit auch ein Mensch, der nur triviale Geschichten von sich gab. Und das kam erst später. Lieder von Martin Luther hatten zum Teil Melodien aus Kneipen. Weiß zum Glück heute kein Mensch mehr. Damals hätte man sofort gedacht, das Lied habe ich doch nicht nur in der Kirche, sondern auch beim Goldenen Ochsen gehört oder so. Ähnlich ist es auch mit den Glaubensbekenntnissen. Es gibt einige Glaubensbekenntnisse, eins in evangelischen Kreisen in Deutschland am weit verbreitetsten, das apostolische Glaubensbekenntnis ist ungefähr so drittes Jahrhundert, kann man sich ein bisschen drüber streiten. Das heißt 1700 Jahre, ich finde, das ist echt schon eine ganze Menge. Und da sieht das Ganze natürlich aus einer Form gegossen und richtig wichtig und gewichtig aus. Aber der Grund, warum man so ein Glaubensbekenntnis geschrieben hat, war eigentlich, dass jeder für sich mal überlegt hat, woran glaube ich eigentlich? Und dann man in der Gemeinde mal geguckt haben, woran glauben wir eigentlich gemeinsam? Und dann viele Gemeinden geguckt haben und dann schon festgestellt hatten, dass unter Umständen bei bestimmten Worten direkt schon gar nicht so einfach war, sich da auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Und um dieses Glaubensbekenntnis mal ein bisschen von diesem Nimbus, es ist vom Himmel her runtergefallen und so ist es jetzt, wie es ist, davon zu lösen, möchte ich euch einladen, jetzt gleich ein eigenes Glaubensbekenntnis zu schreiben. Und zwar drei kurze Sätze. Und in diesen drei kurzen Sätzen möchte ich euch bitten zu formulieren, was glaube ich oder was denke ich, dass Christen glauben. Das muss jetzt auch nicht für die nächsten 1700 Jahre reichen, sondern es geht einfach nur darum, mal selber zu überlegen, was würde ich in so ein Glaubensbekenntnis reinschreiben. Wir haben hier Zettel vorbereitet. Wenn du die mal durchgibst und hier sind hier schon eine Antwort drauf, das gilt nicht. Okay. Einige von euch haben vielleicht Stifte, vielleicht gibt es auch Menschen, die keinen Stift haben. Ich lasse die Dose einfach mal durchgehen und vertraue euch. Bitte sehr. Also, wie gesagt, es soll nicht die Grundlage des christlichen Glaubens für die nächsten 1700 Jahre sein, sondern einfach die Momentaufnahme, was denkt ihr jetzt, was wären so drei wichtige Sätze, wenn euch jemand fragen würde, worauf beruht eigentlich Christentum? Oder was glaubst du persönlich als Christ? Oder was hast du gehört, was denkst du, dass Christen so glauben? Okay, ihr wisst, dass der Gottesdienst irgendwann wieder zu Ende sein muss, deswegen habt ihr auch nicht so viel Zeit. Also macht es kurz, knapp und präzise, wohlwissend, dass ganz wichtige Aspekte jetzt in diesem Glaubensbekenntnis nicht sofort drin sind. Es wird auch von keiner Glaubenskongregation jetzt überprüft. Also niemand wird gevierteilt wegen dem, was er schreibt. Ja, ihr solltet jetzt mindestens schon die ersten zwei Sätze formuliert haben und wissen, was der dritte Satz ist. Und wenn ihr dann langsam euren dritten Satz formuliert habt, dann möchte ich euch einfach bitten, dass ihr zu eurem Nebenmann, Nebenfrau mal rüberlehnt und dass ihr einfach mal vergleicht, inwieweit eure Glaubensbekenntnisse identisch sind oder ob es vielleicht auch sein kann, dass hier in dieser Gemeinde es unterschiedliche Auffassungen über den Glauben gibt. Also guckt einfach mal nach links und rechts rüber und vergleicht mal, was sind die drei Sätze. Vielleicht seid ihr auch überrascht oder denkt, warum habe ich das? Im ersten Gottesdienst habe ich mit jemandem mein Glaubensbekenntnis verglichen und habe festgestellt, ich habe wesentliche Teile des christlichen Glaubens vollkommen vergessen. Also genau. Also es geht einfach nur um mal vergleichen, es ist keine Glaubenskontrolle. Ihr seht das ganz locker. Nur drei Sätze. Maximal drei Sätze. Weniger auch, ja. Wenn du das in einem Satz zusammenfassen kannst, dann ist das eine super Leistung. Dann würde ich dir nicht Theologie empfehlen, weil die machen immer ganz dicke Bücher. Habt Mut und vergleicht mal. Okay, was mich jetzt interessieren würde, gibt es irgendwo Leute, wo beide das Gleiche geschrieben haben, wo sie festgestellt haben, ach, mein Glaubensbekenntnis sieht ja exakt aus, so wie du, wie deins, abgesehen jetzt mal von Punkt und Komma. Ehepaare, die vielleicht diese Übereinstimmung haben oder so. Keine. Gibt es welche, die festgestellt haben, oh, da habe ich was Wesentliches vergessen? Auch nicht. Okay. Ja, dann möchte ich euch daran erinnern, dass ihr die Kugelschreiber, wenn das diese blauen von uns waren, nach dem Gottesdienst da liegen lasst, weil die werden immer weniger. Und wir brauchen die noch für irgendwas. Ja, vielleicht habt ihr gemerkt, es ist gar nicht so einfach, das ein zusammenzufassen, woran ich glaube. Und vielleicht habt ihr beim Vergleichen schon festgestellt, manchmal kommt es auch darauf an, was man für Worte nimmt. Und es ist auch so in der Geschichte des Christentums gewesen, dass Leute sich über sehr kleine Wörtchen gestritten haben. Und es gab auch manche Streitigkeiten, die im Abstand von 200-300 Jahren gar nicht mehr so nachvollziehbar waren. Weil im Grunde genommen jedes Jahrhundert oder jeder Kulturkreis seine eigenen individuellen Fragen entdeckt zu dem Thema Gott und wer Gott ist und wie Gott ist. Und manche Dinge, die vielleicht vor 500 Jahren vollkommen harmlos als Aussage waren, sind auf einmal sehr brisant oder hochbrisante Themen, für die Leute gevierteilt wurden, interessieren auf einmal niemanden mehr. Den ersten Teil des Glaubensbekenntnisses, über den ich jetzt heute predigen werde, lautet: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da so ein Glaubensbekenntnis eine ganz wichtige Sache ist, werde ich heute 4 Punkte haben. Der erste Punkt: Glaube. Manchmal sind die Nebenbedeutungen eines Wortes sehr wichtig, weil sie festlegt, was Leute assoziieren, wenn sie ein bestimmtes Wort hören. In unserer heutigen Zeit ist diese Nebenbedeutung, die Konnotation von dem Wort Glauben eigentlich nicht wissen. Also ich weiß, ab morgen wird schönes Wetter werden. Ich glaube, morgen wird schönes Wetter werden. Keine Ahnung, wie das Wetter morgen wird. Ich glaube, liegt so dazwischen. Ich weiß es nicht, ich weiß es aber auch nicht. Ich habe da was gehört, irgendwie so. Und wenn man das am Anfang eines Glaubensbekenntnisses sagt, ich glaube an Gott, den Vater, und das Ganze dann runterkommt, kriegt das Ganze schon so eine wackelige Ausrichtung. Weil ich beginne ja diesen ganzen Schamott damit, dass ich sage, ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau über Gott, den Vater, den Allmächtigen, das klingt nicht sehr überzeugend. Und auch nicht so, als wenn man darüber streiten sollte. Im Griechischen und im Lateinischen, in dem dieses Glaubensbekenntnis eigentlich eher verfasst worden ist, fällt das Wort Glaube nicht mit Nichtwissen zusammen, sondern eher mit Vertrauen zusammen. In unserer deutschen Sprache gibt es das auch noch einen Titsch, diese Bedeutung von Glauben als Vertrauen, nämlich bei einem Gläubiger. Ein Gläubiger weiß ja nicht, ob er das Geld von seinem Schuldner wiederkriegt, sondern er vertraut darauf, dass er es wiederkriegt. Und er würde wahrscheinlich nicht jemandem etwas leihen, von dem er nicht weiß, ob der überhaupt Geld wieder zurückzahlen kann oder nicht. Das wäre sehr riskant. Von daher, da steckt noch dieses drin, dass gläubig Glauben was mit Vertrauen zu tun hat. Wenn man das jetzt umformuliert, dann bekommt das Glaubensbekenntnis auf einmal eine ganz andere Ausrichtung. Nicht ein, ich weiß nicht so genau, wie das mit Gott ist, sondern dann bedeutet es, ich vertraue auf Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ihr merkt, dass das gleich einen ganz anderen Geschmack bekommt und eine ganz andere Aussage bekommt, als wenn man sagt, ich weiß nicht so genau über Gott, den Vater, den Allmächtigen. Dann fragt man sich ja, meine Güte, wenn du es nicht so genau weißt, wie kommst du denn dann darauf, dass er allmächtig ist? Ne? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Glaube, was das bedeutet. Glaube hat in der Bibel eher diesen Zusammenhang von ich vertraue da drauf. Und wenn ihr in der Bibel an irgendwelchen Stellen was von Glauben lest, dann ist es besser da einzusetzen, ich vertraue auf, anstelle von ich weiß nicht so genau ob. Ja, also wir vertrauen also auf Gott. Und jetzt ist die Frage, was für ein Gott ist das? Wie kann man diesen Gott beschreiben? Und da gibt es eine Fragestellung, die wir vielleicht gar nicht so deutlich merken, besonders wenn wir schon irgendwie so christlich vorgeprägt sind, die aber ganz, ganz wesentlich ist. Wir nehmen sie nur als selbstverständlich hin. Es gibt einen Film von Ridley Scott, der heißt Prometheus, der ist letztes Jahr im Kino gelaufen. Und in diesem Film geht es darum, dass irgendwie in 300 Jahren Wissenschaftler Hinweise darauf entdecken, dass das Leben auf der Erde, insbesondere das menschliche Leben, einige werden es schon vermutet haben, gar nicht von der Erde stammt, sondern von Außerirdischen hier auf diese Erde gepflanzt worden ist. Und die haben jetzt irgendwie eine Möglichkeit gefunden, den Herkunftsplaneten zu entziffern, von wo also diese Außerirdischen herkommen. Und sie starten mit einem riesen Raumschiff dahin, auf der Suche nach sozusagen dem Schöpfer, Erzeuger der Menschheit, des Lebens hier auf der Erde. Und sie sind angetrieben, im Grunde genommen, die Forscher sind angetrieben von der Frage oder von der Vorstellung, wenn wir unseren Schöpfern begegnen oder unseren Architekten oder wie immer man das nennt, dann können die uns ja Antworten geben. Vielleicht Antworten darauf, warum ist bei dem genetischen Design von Menschen es so gemacht worden, dass das Zerstörungspotenzial von Menschen so hoch ist und das Friedlichkeitspotenzial so niedrig ist? Oder wieso gibt es Vergänglichkeit? Warum beherrschen so viel Schmerzen unser Leben? Und der Mensch, der die ganze Forschungsreise finanziert, ist ein Tycoon irgendwie, so ein superreicher Industrieller, der an der Grenze des Todseins ist und der natürlich sich auf den Weg macht in der Hoffnung, dass diese Schöpfer für ihn die Antwort haben nach dem Leben. Also danach, wie kann seine Sterblichkeit aufgehoben werden? Wie kann er noch weiter leben? Kein Mensch kann seine Krankheit und sein Alter heilen, aber diese Schöpfer, diese Architekte, diese Geningenieure des menschlichen Lebens, die können noch das machen. Okay, in dieser Mannschaft ist auch ein Roboter und dieser Roboter sieht aus wie ein Mensch, handelt wie ein Mensch und ist selbst intelligent und selbstbewusst. Und dieser Roboter hat zum Ziel, so zu sein wie Menschen. Das wird symbolisiert dadurch, dass er so bestimmte Handlungen so nachmacht, weil er meint, die sehen besonders menschlich aus. Und dann gibt es ein ganz spannendes Gespräch zwischen dem Wissenschaftler und diesem Roboter, wo dieser Roboter den Wissenschaftler fragt, warum machen Sie eigentlich diese Reise? Und da sagt der Wissenschaftler, weil ich Antworten haben will. Antworten über den Sinn der Existenz des menschlichen Lebens. Und dann sagt dieser Roboter, was glauben Sie, warum die Menschen mich geschaffen haben? Und da lacht er und sagt, na ja, meine Güte, weil es technisch möglich war und interessant war. Und da sagt der Roboter, würde Sie das nicht enttäuschen, wenn das Ihr Schöpfer genauso zu Ihnen sagen würde, weil es genetisch machbar war? Da wird deutlich, dass wenn wir von Gott reden, der uns geschaffen hat, der für unser Leben verantwortlich ist, dass er auf unterschiedlichste Art und Weise in Beziehung zu uns treten könnte. Zum Beispiel könnten wir die Ameise sein, mit der ein Kind spielt, das ein Brennglas hat. Das könnte die Art und Weise sein, wie Gott uns beobachtet. Oder wie Forscher, die weiße Mäuse in Kästen haben und denen irgendwas spritzen, um zu gucken, was sie dann machen. Es könnte vollkommenes Desinteresse sein. Es könnte so ein Gefühl sein von, oh ja, Planet Erde, das war ein Fehler. Hätten wir am liebsten weggemacht, aber war uns dann wir haben es dann doch nicht in die Tonne gekippt, sondern wir haben auf einem anderen Planeten nochmal neu angefangen. Es gibt also die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie Gott uns entgegentreten kann. Nun, in dem Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an Gott, den Vater. Das heißt, die grundlegende Eigenschaft, die grundlegende Beziehung, die grundlegende Ausgangssituation zwischen uns und Gott wird beschrieben als Vaterschaft. Nicht Experiment, Versuch, aus Versehen, Business, Belanglosigkeit, sondern Vaterschaft. Nun, Vater ist ein Begriff für den biologischen Sachverhalt, dass die Hälfte unserer Gene nicht von unserer Mutter stammt, sondern von einer weiteren Person. Momentan ist das noch für die meisten Menschen gültig. Schauen wir mal, wie das ist, wenn das mit dem Klonen richtig losgeht. Okay, also Vater, der Begriff hat sozusagen also erstmal diesen rein biologischen Ausdruck, wir sind genetisch sowohl von unserer Mutter als auch von unserem Vater genommen. Vater hat aber auch einen übertragenen Sinn. Ich habe mal ein Interview gesehen mit einem Wrestler. Ich habe leider vergessen, wie der heißt, aber ja, da wo ich viel hat der wenig und da wo ich wenig hatte, hat der viel so an Körpersubstanz. Und der hat erzählt, dass seine Mutter 3 sehr wilde Jungs hatte. Die waren 5, 7 und 9 und dann ist der Vater abgehauen, weil ihm das zu viel Stress war. Und dann erzählt er, dass seine Mutter tatsächlich doch noch einen Typ gefunden hat, der nicht nur sie wollte, sondern auch die 3 Jungs. Und er sagt, die 3 Jungs, sie wären nicht einfach gewesen. Und wenn man den Typen so sieht, dann kann man sich schon vorstellen, wenn die mal in Streit geraten und sich zu Hause prügeln, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr energetisch zugeht. Und sie sind wohl auch in der Pubertät nicht sehr einfach gewesen. Und er sagt, dieser Mann hat uns begleitet durch jeden Mist und hat immer für uns gestanden. Und selbst in schwierigen Zeiten, als ich richtig Mist gebaut habe, hat er zu mir gestanden. Der andere Typ, der abgehauen ist, ist nicht mein Vater, der ist für mich tot, gestorben. Aber dieser Mann ist für mich Vater wie niemand anderer. Das heißt, wir verbinden mit dem Begriff Vater nicht nur einen rein biologischen Sachverhalt, sondern wir interpretieren oder wir verbinden mit dem Begriff Vater viel mehr, nämlich eine Grundlage menschlicher Beziehung. Eine Person, die für mich da ist, die für mich eintritt, die bei mir ist, die mich nicht alleine lässt, die mich nicht im Stich lässt. Es ist eine konkrete Person. Es ist nicht irgendeine Person. Und nicht jede Person hätte diesen Begriff verdient, sondern diese eine Person. Wenn also es im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an Gott, den Vater, dann ist das damit gemeint. Ein Teil unseres genetischen Potenzials kommt von Gott in dem Sinne, wie es im Schöpfungsbericht beschrieben wird, wir sind ein Ebenbild Gottes. Wir haben etwas, was uns und Gott ähnlich ist. Und Gott handelt an uns, steht uns gegenüber, in dem Sinne, wie ein Vater uns gegenübersteht. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, in dem Moment, wo man Gott mit dem Etikett, mit der Beschreibung Vater beschreibt, enthält dieser Begriff Vater natürlich auch all die schlechten Dinge, die bei Vaterschaft gemeint sein können. Und es kann sehr wohl Leute geben, die zum Beispiel, wenn sie das Glaubensbekenntnis sprechen würden und sagen würde, ich glaube an Gott, den Vater, an einen trinksüchtigen Schläger denken müssen. Und die sich dann fragen, den einen bin ich zum Glück losgeworden, will ich noch so einen himmlischen, ewig lebenden Schlägertypen haben, der mein Leben versaut? Von daher ist es also so, dass dieser Begriff, den wir aus dem menschlichen Leben genommen haben und auf Gott anwenden, auf der einen Seite das Potenzial hat, uns etwas Gutes auszudrücken, was uns Halt und Trost und Kraft geben kann, was aber, weil wir Menschen eigentlich nichts haben, was nicht auch zerstörend wirken kann, genauso auch Assoziationen lostreten kann, die es uns vielleicht eher schwer machen, auf Gott zu vertrauen. Ich denke, zum Teil aus dieser Erfahrung heraus machen sich Leute auch Gedanken darüber, inwieweit für Gott nicht auch Mutter ein guter Begriff ist. Und es gibt auch die eine oder andere Stelle in der Bibel, wo von Gott als von einer Mutter geredet wird. Eine Mutter könnte nie ein Kind vergessen. Und selbst wenn sie es täte, Gott würde es nie. Da wird sozusagen beschrieben, dass die Bindung, die Gott zu seinen Kindern, zu uns hat, so ist wie die einer Mutter zu ihrem Kind. Ich glaube, der Grund, warum im Glaubensbekenntnis und in der Bibel Gott als Vater gesehen wird, ist, dass in der damaligen Zeit, als das so geschrieben worden ist, der Begriff Vater definitiv besser passte, weil die Konnotationen, die Mitbedeutungen von dem Begriff Vater besser auf Gott passten als Mutter. Weil unser Verhältnis zu Gott ist ja ambivalent. Auf der einen Seite ist unser Vater, er ist uns nahe, aber auf der anderen Seite ist Gott auch derjenige, der über uns richtet, der viele, viele andere Sachen zu tun hat, der auch weit weg ist. Und das ist eine Grundlebenserfahrung der Menschen des Alten und Neuen Testamentes gewesen, dass der Vater nicht nur die Vertrauensperson ist, sondern zum Beispiel auch der in einer Familie das letzte Wort hat und zu richten hat. Oder vielleicht auch die Person ist, die ein bisschen distanzierter ist. Während es zur Abfassungszeit des Glaubensbekenntnisses sicherlich keine Frage war, dass da gesagt wird, ich glaube an Gott, den Vater, ist das, glaube ich, heutzutage ein Thema oder kann ein Thema werden. Und vielleicht werden künftige Generationen sagen, wir wollen eigentlich, dass wir das Glaubensbekenntnis so schreiben, wie ich glaube an Gott, der für uns ist wie ein Vater oder wie eine Mutter. Aber vielleicht wird es diesen Streit auch nie geben. Auf alle Fälle ist ganz wichtig zu sehen, was ursprünglich damit gemeint worden ist. Gott hat eine Beziehung zu uns, wir sind ihm wichtig. Das meint das. Ich glaube an Gott, den Vater. Der zweite Begriff, allmächtig. Gott ist nicht nur einfach ein Vater, sondern er hat weitergehende Eigenschaften. Und die erste wichtige Eigenschaft, er ist allmächtig. Jetzt kann man als erstes das Paradoxon hervorholen, wenn Gott allmächtig wäre, könnte er einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann. Okay, ich persönlich glaube, dass das nicht der Sinn der Aussage von allmächtig ist, sondern es ist eher so wie Alleskleber. Also es gibt ja, wenn du in den Baumarkt gehst und vor diesen Regalen mit Kleber stehst, gibt es ja Unsummen von speziellen Klebern. Es gibt Kleber für Stein, es gibt Kleber für Glas, es gibt Kleber für Leder, es gibt Kleber, der in 3 Sekunden hart wird, es gibt Kleber, der in 3 Minuten hart wird, es gibt Kleber, der ist bis 180 Grad haltbar, es gibt Kleber, der ist bei ganz tiefen Temperaturen haltbar, allmöglichen Kram. Und es gibt alles Kleber. Du kannst also dir überlegen, ob du 30 Tuben zu Hause haben willst, die alle nacheinander austrocknen, oder ob du einfach den Alleskleber hast und das hält. Das ist vielleicht nicht bombig, aber es hält irgendwie. So ähnlich ist das mit Gott. Es gab in der damaligen Zeit Massen von Göttern, die alle irgendwelche Spezialjobs haben. Es gab den Gott fürs Meer, es gab Gott für Land, es gab Gott für Berge, es gab Gott für den Krieg, es gab Gott für den Frieden, es gab Gott für die Fruchtbarkeit, es gab Gott für Diebe, es gab Gott für Bettler, alles. Ne? Und logisch, in ihrem jeweiligen Fachbereich waren die mächtig. Und hier sagt das Glaubensbekenntnis, wir glauben an den Gott, der allmächtig ist. Ob du im Krieg bist oder ob du im Frieden bist, ob du gerade auf dem Land bist oder ob du zur See bist, ob du auf einen Berg runterguckst und betest oder ob du aus einem tiefen Tal guckst und betest. Es ist vollkommen egal, dieser Gott ist für alles zuständig. Er ist allmächtig. Wir glauben an den Gott, der nicht sich selbst ein eigenes Paradoxon schaffen kann, sondern wir vertrauen auf den Gott, der für alle Lebenslagen und alle Lebenssituationen zuständig ist und kompetent ist. Und die Gebote Gottes, die Anweisungen unseres Gottes, die Rituale unseres Gottes, was immer Gott zu unserem Leben zu sagen hat, ist zu jeder Zeit, in jeder Lebenssituation, in jeder Gegend relevant. Deswegen ist unser Gott allmächtig. Es ist nicht so, dass wir bei einem Gebet auf hoher See auf einmal einen Zettel bekommen, wo drin steht: Tut mir leid, ich bin nicht zuständig. Oder Sie verlassen gerade meinen Zuständigkeitsbereich. Nein, allmächtig. Das war damals ein ganz wichtiges Statement. Unser Gott ist allmächtig. Ja, wie, ihr glaubt nur an einen einzigen Gott? Ja, und was macht ihr? Ich meine, der Gott kommt aus Israel. Das ist ziemlich trocken da. Was macht denn ihr mal, wenn ihr in den Regenwald kommt? Ja, kein Problem. Unser Gott ist allmächtig. Auch im Regenwald. Okay. In unserer heutigen Denkweise ist allmächtig so ein unangenehmes Wort. Wir mögen eigentlich keine Leute, die allmächtig sind. Wir haben da so unsere Erfahrungen mit Leuten, die meinten, sie wollten allmächtig sein und tausendjährige oder noch länger dauernde Reiche irgendwie aufbauen. Wir mögen es nicht, wenn Konzerne allmächtig werden und ihre Konkurrenten an die Wand drücken und den Markt beherrschen, weil wir Menschen die Erfahrung gemacht haben, wenn irgendwo irgendwelche Leute, Organisationen oder Ideologien allmächtig werden, dann ist das nicht gut für all die anderen. Und deswegen misstrauen wir grundsätzlich dem Begriff allmächtig und mögen das nicht. Und das ist auch gut nachvollziehbar und macht auch total Sinn. Denn Menschen, Organisationen, die nach Allmacht streben, handeln in der Regel menschenverachtend und arrogant. Und wenn wir also das Glaubensbekenntnis sprechen und reden von Gott, den Vater, den Allmächtigen, dann schwingt das irgendwie so mit. Diese Allmachtsfantasie des Christentums, die es ja auch über Jahrhunderte gegeben hat. Das ist aber bei Gott eine andere Nummer. Es ist nicht so, dass Gott einer von uns ist, der in mühseliger, intriganter Kleinarbeit es geschafft hat, sich langsam zur Allmacht hochzuschaffen, indem er irgendwelche Leute ausgestochen hat, sondern aufgrund, weil er Gott ist, ist es seine Wesensart, im Gegensatz zu uns allmächtig zu sein. Dagegen zu klagen und zu sagen, er solle das aufgeben, das gehört sich nicht, wäre so, wie wenn eine Schnecke dagegen klagt, dass das Pferd jedes Wettrennen immer gewinnt. Das ist einfach mit dem Pferd so. Und dem Pferd die Beine abzuschneiden, dass es genauso viele Beine hat wie die Schnecke, wäre nicht fair gegenüber dem Pferd. Oder sich zu beschweren über Fische, dass sie niemals nach oben müssen, um Luft zu schnappen. Während wir immer gucken müssen, wie wir das hinkriegen mit der Luft. Wenn Fische organisieren, dass alle anderen das nicht dürfen, dann ist das eine andere Sache. Aber bei Gott ist es so, dass es die Wesensart Gottes ist. Wenn die Pferde erstmal dafür gesorgt hätten, dass allen Schnecken die Beine weggenommen würden, dann hätten die Schnecken wirklich ein Recht zu sagen, so eine Sauerei. Aber es ist die Wesensart, versteht ihr? Und die Wesensart von uns Menschen ist, wir sind nicht allmächtig. Und die Wesensart Gottes ist, dass er einfach Möglichkeiten hat, die unsere Denkart übersteigt und die so riesig ist, dass sie sozusagen nur für uns mit dem Wort Allmacht beschrieben werden kann. Jetzt habt ihr vielleicht erlebt, dass Gott in seiner Allmacht, der ja alle Wünsche erfüllen könnte und alle Gebete beantworten könnte, bei irgendeiner Sache, die euch wirklich enorm wichtig war, genau das Gegenteil hat von dem eintreten lassen, was ihr euch von ganzem Herzen wünschtet. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, ja, wo ist denn Gott? Was ist denn das für eine Allmacht? Ist er vielleicht doch der mit dem Brennglas und nicht der Vater? Das ist meine persönliche Meinung, keine theologische Antwort und nicht für alle gültig. Aber ich glaube, es hat einen Sinn, das mal auch so zu sehen. Nun, meine Kinder müssen mit der Begrenztheit ihres Taschengeldes lernen zu leben. Die kriegen 1 Euro ungefähr. Also Luisa, glaube ich, 1 Euro, Amrei 1,50 € oder so in der Woche. Nun, da kann man wirklich nicht große Sprünge mitmachen. Und meistens ist es so, dass sie am Ende der Woche sagen, wir kriegen Taschengeld, Papa, wir müssen in den Laden fahren, irgendwie Süßes kaufen. Ja, jetzt gibt es aber gar nicht wirklich so viel Süßigkeiten für 1,50 Euro. Das heißt, sie stellen immer fest, dass die Süßigkeit, die sie jetzt gerade haben wollten, dummerweise 1,89 Euro kostet. Und dann, Papa, ich habe nur 1,50 Euro. Kannst du mir noch die 49 Cent geben? Ich gebe sie dir nächste Woche wieder. Und Papa ist allmächtig. Ich meine, na gut, nicht allmächtig, aber ich meine, ich könnte so einen Laden schon leer kaufen mit dem Geld, was ich habe. Und könnte meine Kinder wirklich überhäufen mit all den Süßigkeiten. Mache ich aber nicht. Das liegt nicht daran, dass ich pleite bin. Es liegt einfach daran, dass ich der Meinung bin, dass es nicht gut für meine Kinder ist oder dass die Situation nicht angemessen ist, so zu handeln, wie meine Kinder das wollen. Nicht immer und in vielen Situationen nicht. Aber ich glaube, es ist auch wert, einmal sich den Gedanken zu überlegen, wenn ich so eine Enttäuschung habe, wo die Sachen ganz anders laufen, als ich mir sie erträumt hatte, zu sehen, der Grund, warum es anders gelaufen ist, als ich erbeten habe, muss nicht notwendigerweise sein, dass Gott nicht allmächtig ist oder dass Gott mich hasst, sondern dass aus welchen Gründen auch immer Gott die Lage anders einschätzt. Die Allmacht Gottes wird begrenzt sozusagen von den Absichten Gottes, die Gott hat. Und er tut nicht einfach alles so, wie wir es wollen, nur um nachzuweisen, dass er allmächtig ist. Der letzte Begriff, und dann habt ihr die Predigt geschafft. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und da vorne hängt so ein Zettel, wo man sich zur Gottesdienstbeteiligung mit eintragen kann. Könnt ihr gerne euch gleich noch eintragen für einen der nächsten Gottesdienste. Da hat jemand dazu geschrieben, ich glaube an den Vater, das stand da, hat dann dazu geschrieben in Schrift, den allmächtigen Schöpfer und nicht an einen Evolutionszüchter. Okay, also eigentlich sind wir uns daher, dass irgendwo die Welt ja nur herkommen muss. Ich meine, sie ist da, wo kommt sie her? Und wenn es einen Urknall gegeben hat, muss es ja was zum Knallen gegeben haben. Die Frage ist also, wo kommt das Zeug her, was im Urknall geknallt hat? Das heißt, der Urknall ist eigentlich auch nicht eine Erklärung, sondern er kann höchstens einen Abschnitt der Existenz des Universums erklären, aber nicht die Tatsache, dass es geknallt hat. Ich meine, das ist manchmal ja gar nicht so leicht festzustellen, auch bei Unfällen nicht, ne? Aber es ist so. Meiner Meinung nach ist an dieser Aussage in der Zeit des Glaubensbekenntnisses und in der Zeit der Bibel Folgendes wichtig. Es gab in der Antike sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, wie die Welt entstanden sein könnte. Und da gab es auch so Vorstellungen, dass es irgendwie passiert, durch irgendwie ganz komische, mystische Sachen. Und entstanden ist die Welt, die Menschen und die Götter. Also irgendwie, die Götter sind auch entstanden. Die Götter sind quasi so ein Upgrade von Menschen. Ne? Menschen so viel Power, Götter fast Allmacht. Und das bedeutet aber, dass die Götter sozusagen auch ein Stück eingeflochten sind in die Kausalitäten dieser Welt und zum Teil abhängig sind von den Kausalitäten dieser Welt, weil sie irgendwie doch Bestand dieser Welt sind. Vielleicht haben sie auch die Menschen geschaffen und sind Schöpfer der Menschen, aber sie sind irgendwie selber aber auch sozusagen irgendwas, irgendjemandem, irgendeinem Prinzip, einer letzten Idee verantwortlich oder so. Wie auch immer dieses allerletzte Prinzip sein sollte und wenn es das letztruhende System ist oder so. Und zu diesen Vorstellungen steht im Kontrast das jüdisch-christliche Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer, der die ganze Welt, Himmel und Erde, geschaffen hat und der deswegen sozusagen außerhalb allen Schöpfungsgedönses steht und der deswegen keinen eigenen Ursprung hat, nichts, was er sich, wem er sich oder irgendwie verantwortlich ist. Das ist meiner Meinung nach die wesentliche Grundaussage. Und all das, was immer wir mit unseren Augen und den Erweiterungen unserer Augen, also allen Messgeräten, was immer wir feststellen könnten, nichts davon ist würdig, als Gott angebetet zu werden, sondern es ist alles Geschaffenes. Und das war in der damaligen Zeit auch wesentlich. Keine Tiere, keine Bäume, keine Berge, keine Sonne, kein Mond, keine Sterne, nichts ist göttlich. Nichts davon. Da gibt es nirgendwo irgendetwas Göttliches, sondern es gibt Gott, den Schöpfer, und das Geschaffene. Es gibt eine Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Geschaffenen, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Und Gott als der Schöpfer ist der Macher. Er generiert das System, wie immer es in sich selbst funktioniert. Und das ist dann der Punkt, wo ich tatsächlich mit dem Schreiber dieser Notiz gedanklich auseinandergehe, aber da kann man sich auch gerne drüber streiten. Man kann das jetzt so sehen, dass man den Schöpfungsbericht so liest: In 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen, dann, das war anstrengend, danach war er müde und musste sich ausruhen. Er hat am 6. Tage dann noch mit seinen bloßen Fingern im Lehm gespielt und geknotet, hat da einen Menschen draus gemacht, hat den belebt, hat dann noch mal den in Schlaf gesetzt und hat die Eva dann aus der Rippe geformt. Kann man jetzt so sehen? Man kann es meiner Meinung nach auch so sehen, dass er quasi ein Evolutionszüchter ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist, an dem wir, glaube ich, auch viel eher scheitern, ist: Es gibt sozusagen nichts in dieser Welt, was in irgendeiner Form anbetungswürdig ist, außer Gott. Denn alles, was es in dieser Welt gibt, ist von Gott geschaffen. Und wenn wir staunen über die Schönheit von diesem, jenen oder solchen, ist das ein Hinweis auf den Schöpfer. Wir könnten natürlich gerne über die 6 Tage streiten, aber ich glaube, sie bringen uns weniger weit, wie wenn wir endlich aufhören, irgendwelchen Dingen in unserem Leben eine Position einzuräumen, die in gewisser Hinsicht quasi gottgleich ist. Dinge, Menschen, Situationen, von denen wir das Heil, den Segen, das Leben für uns erwarten. Das ist, glaube ich, die wesentliche Fragestellung. Und in der Formulierung: Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, ist das meiner Meinung nach der Ankerpunkt. Was immer in dieser Welt ist, es ist von Gott und es ist nur Welt. Und deswegen gibt es nichts in dieser Welt, was anbetungswürdig ist. Allein Gott gebührt die Ehre. Und das Lied singen wir jetzt. Dir gebührt die Ehre.